Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Dietmar Ahrens.
Schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Herr Ahrens, Sie sind Landessuperintendent der Lippischen Kirche. Erklären Sie doch bitte, was ein Landessuperintendent ist.
Der Landessuperintendent ist der leitende Geistliche einer Landeskirche. Früher gab es mehrere, die ihre leitenden Geistlichen so genannt haben. Jetzt ist es nur noch die Lippische Landeskirche, die diese Bezeichnung hat. Kommt von alters her. Als noch der Fürst die Kirche leitete, hatte er einen Generalsuperintendenten, der ihn da vertrat. Und das ist dann später der leitende Geistliche, der Landessuperintendent. Also in anderen Kirchen ist das der Bischof oder der Kirchenpräsident.
Sie sind aber nicht nur Landessuperintendent, sondern Sie sind auch der Vorsitzende der EMB. Schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Haben Sie sich denn was zu trinken mitgebracht?
Ja, ich habe mir einen Becher Kaffee hier hingestellt für die Zeit.
Wenn Sie auf Ihre berufliche und auf Ihre private Laufbahn zurückgucken, hat es denn bei Ihnen im Leben so einen ersten Moment der Mission gegeben?
Ja, dieses erste Mal der Mission kann ich für mich eigentlich ziemlich genau beschreiben. Ich war Jugendlicher in der Kirchengemeinde, in meiner Heimatgemeinde in Schüttorf, in der Grafschaft Bentheim, wo ich aufgewachsen bin. Und wir kriegten, das war für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, über ein Missionswerk einen Pfarrer aus Indonesien. Und der arbeitete nun mehrere Jahre bei uns in der Kirchengemeinde, in so einem Austauschprogramm. Das hat mich sehr fasziniert. Dieser Pfarrer, der manche Dinge ganz anders anging, der immer erzählte, wie es bei ihm in Indonesien auf Sumatra sei, wie dort Kirche gelebt würde. Das würde ich schon so als einen ersten Kontakt, einen ersten Moment der Mission für mich bezeichnen, der mich doch auch sehr geprägt hat. Ich bin dann später während meines Theologiestudiums war ich ein paar Monate selber nach Indonesien gereist, habe auch ihn besucht damals, habe dort in den Gemeinden mitgearbeitet. Das war so, würde ich sagen, das, was mich dazu gebracht hat, mich sehr stark in diesem Themenbereich zu engagieren.
Hat Sie das womöglich auch mit davon überzeugt, Theologie zu studieren?
Nee, ich glaube, dass ich Theologie studieren würde, das war mir schon vorher bewusst. Ich war sehr stark engagiert in der Jugendarbeit in meiner Heimatgemeinde und stamme auch aus einem Pfarrhaus. Auch mein Vater war Pfarrer. Ich glaube, so dieses, dass ich selber diesen Weg des Theologiestudiums einschlagen wollte, das war mir schon relativ früh bewusst. Aber es hat nochmal andere Schwerpunkte gesetzt in meiner Arbeit, in meinem Studium und dann natürlich auch jetzt später in meinem beruflichen Werdegang.
Sie sind der Vorsitzende der EMW. Fühlen Sie sich denn selbst als Missionar?
Kommt ein bisschen darauf an, was man unter Missionar versteht. Als Missionar im herkömmlichen Sinne würde ich mich nicht verstehen, aber ich glaube, in einem anderen Sinn vielleicht schon. Wenn wir unsere Partnerkirche in Ghana besuchen und dort irgendwo zu einem Meeting kommen, dann ist immer die erste Frage, was ist eigentlich deine Mission? Warum bist du eigentlich hier? Was ist der Grund deines Besuchs? Und das wird sehr häufig tatsächlich auch mit diesen Worten gefragt. What's your mission? Was ist deine Mission? Und ich glaube, in dem Sinne sind wir eigentlich alle Missionare, hoffe ich, dass wir Ideen haben, dass wir Dinge haben, wo wir denken, das wäre gut, sich dafür zu engagieren. Und in dem Sinne würde ich mich dann vielleicht auch als Missionar bezeichnen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie in der Fußgängerzone predigen oder auf öffentlichen Plätzen?
Ja, das tun wir ja sogar gelegentlich auf öffentlichen Plätzen, draußen predigen. Allerdings natürlich immer gut vorbereitet und in einem entsprechenden Setting, das klar ist, was da jetzt passiert. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich jetzt einfach alleine in die Fußgängerzone stellen würden und dort beginnen würden zu predigen.
Können Sie solche Leute verstehen, die das tun?
Ja, ich würde sagen, auch diese Leute würden ja für sich sagen, das ist meine Mission. Ich möchte den Menschen zum Beispiel das Evangelium von Jesus Christus weitersagen und ich tue das, indem ich mich hier hinstelle und davon erzähle. Also insofern kann ich schon Menschen verstehen, die für sich diese Entscheidung treffen. Ich für mich würde sagen, das wäre nicht jetzt für mich die Weise, wie ich das Evangelium weiterzusagen.
Sie haben sich entschlossen, in der EMW eine wichtige Funktion zu übernehmen. Wieso tun Sie denn das? Sie könnten ja auch sagen, Sie haben in Ihrer Landeskirche genug zu tun.
Für das Ehrenamt in der EMW habe ich mich entschieden, weil ich sagen würde, das ist Teil meiner Mission. Das ist für mich ein unheimlich wichtiger Gedanke, dass wir Kirche nie nur für uns alleine sind, sondern dass wir Kirche immer gemeinsam mit anderen sind. Sowohl mit anderen Konfessionen hier bei uns, aber eben auch mit anderen Kirchen weltweit. Und dass wir uns als eine große Familie verstehen, Verantwortung füreinander haben. Das ist für mich, für mein Christsein, für mein Kirchengestalten ein so wichtiger Gedanke, dass ich gedacht habe, das ist ein guter Ort, mich zusätzlich ehrenamtlich zu engagieren.
Ich bin froh, dass Sie jemand sind, der mit dem Begriff Mission so offensiv umgeht. Wir lernen vor allem auch bei Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastoren und Pastorinnen immer wieder so eine gewisse Zurückhaltung, den Begriff Mission überhaupt zu benutzen. Wie sehen Sie denn den Umgang mit dem Begriff Mission?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch eine Phase gehabt, in der ich diesen Begriff Mission eigentlich wenig oder vielleicht auch gar nicht verwandt habe. Man kann ja nicht daran vorbeigucken, dass tatsächlich unter der Überschrift Mission auch Dinge geschehen sind, die wir heute auch nur als schuldhaftes Verhalten bezeichnen können. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, weil es Dinge gab, die in der Mission verkehrt gelaufen sind, ist ja nicht das, was Mission an sich meint, etwas Verkehrtes. Und insofern bin ich dazu zurückgekehrt, diesen Begriff auch zu verwenden. Allerdings verwenden wir ihn natürlich heute anders, als er vielleicht früher einmal gedacht und verwandt wurde. Ich würde zum Beispiel sagen, Mission ist heute immer etwas Gemeinsames. Wir hatten ja eine Zeit, da war Mission sozusagen das, was vom Norden her in den Süden kam. Heute würden wir alle immer sagen, Mission ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir als Kirchen gemeinsam tragen mit unseren Partnerkirchen im Süden und an anderen Orten dieser Welt. Und was mir auch sehr wichtig ist beim Begriff Mission, ist der Gedanke, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, dass es letztlich nicht meine Mission ist, unsere Mission ist, sondern dass es Gottes Mission ist und dass wir einer sind, dieser Mission Gottes mitzuarbeiten. Das, denke ich, wird nochmal den Blick. Was mich natürlich auch ein bisschen dazu gebracht hat, die Mission, den Begriff Mission wieder etwas freier zu verwenden, sind Erfahrungen in den Kirchen des Südens, in unseren Partnerkirchen, wie dort mit dem Begriff umgegangen wird. Da ist ja ein völlig selbstverständlicher und normaler Begriff. Ich erinnere mich, als ich einmal eine Reise gemacht habe, begleitet habe, einen Kurs von Vikarinnen und Vikaren, die sich das zu ihrer Ausbildung ausgesucht hatten, 2 Wochen in einer Partnerkirche unterwegs zu sein. Und als wir dort an den Ursprung kamen, wo die Mission in Ghana begonnen hatte, da wurden die Vikare und Vikarinnen dort begrüßt nach dem Motto, wie schön, dass ihr da seid. Und wurden darauf angesprochen, dass ja ihre Vorfahren die Missionare gewesen seien und was sie denn Gutes bewirkt hätten. Und ich merkte, dass die Vikare und Vikarinnen zunächst ganz peinlich berührt waren sozusagen, aber dass das auch ein Nachdenken freigesetzt hat. Wie denken wir eigentlich selber über Mission?
Wenn man sich anguckt, dass manche professionell in der Kirche oder in der Mission und Diakonie arbeitenden Menschen der Ansicht sind, dass Mission dann ganz in Ordnung sei, wenn sie sich um Entwicklung kümmert, aber das Verkünden von Jesus Christus als der Retter finden sie dann problematisch. Sehen Sie da eine Möglichkeit, diesen Graben zu überspringen?
Da, glaube ich, können wir sehr, sehr viel lernen von den Kirchen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Ich lerne von diesen Kirchen immer wieder, dass sie das sehr ganzheitlich sehen. Das eine ist nicht ohne das andere für sie denkbar. Wenn es darum geht, den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzusagen, von der Liebe Gottes zu erzählen, dann kann das in einer guten Weise nur geschehen, wenn diese Liebe dann auch im konkreten Handeln Gestalt gewinnt. Ich kann nicht den Menschen von der Liebe Gottes erzählen und sie in ihrer Armut belassen. Auf der anderen Seite, aus einer christlichen Perspektive, würde ich auch sagen, wenn ich mich engagiere, und das ist wichtig, für Gerechtigkeit in der Welt, das würde ich auch als Mission Gottes bezeichnen, werde ich aus meiner Perspektive nicht verschweigen müssen, warum ich das tue. Was andere dann daraus machen, bleibt ja immer Ihnen auch überlassen.
Sie haben gerade davon berichtet, wie Sie in Indonesien erlebt haben, dass der Begriff Mission normal genutzt worden ist. Wenn Sie jetzt in Deutschland als Pastor unterwegs sind, haben Sie da das Gefühl, es müsste in Deutschland Gottes Wort im Sinne von Jesus rettet euch verkündet werden?
Ich glaube, dass wir schon darüber nachdenken müssen, was es heute heißt, missionarisch Kirche zu sein. Man kann ja nicht dran vorbeischauen, dass Menschen die Kirche verlassen, dass wir weniger werden in unseren Kirchen und dass wir es dann auch einmal mit einer Generation zu tun haben. Das merken wir jetzt schon bei den jungen Leuten, die eigentlich nur sehr, sehr wenig Kontakt mit christlichem Glauben hatten. Und da, glaube ich, müssen wir schon darüber nachdenken, wie wir diese Menschen mit dieser Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus erreichen können. Ich glaube, dass wir allerdings immer wieder nach guten Formen dafür suchen müssen. Ich sag mal, so ein Beispiel wäre ja das, was heute so im Bereich der Glaubenskurse passiert, wo Gemeinden andere Menschen einladen, ins Gespräch zu kommen über das, was christlicher Glaube ist, was christlicher Glaube für sie bedeutet. Und das, denke ich, ist auch ein Stück missionarische Arbeit, aber in einer anderen Form, als wir uns vielleicht traditionell einmal Missionare vorgestellt haben.
Nun haben wir ja ein Sprachproblem. Ich habe gerade so einen Satz benutzt, Jesus rettet euch. Das sind ja Sätze, die man in den Landeskirchen selten gehört hat, es sei denn, man guckt sich das Lied gut an. In den Kreisen, die als evangelikale Kreise bezeichnet werden, sind solche Sätze wie du brauchst Jesus, der dich rettet, nimm Jesus in deinem Leben auf, die sind ja gang und gäbe. In den landeskirchlichen Predigten höre ich solche Sätze nicht.
Also ich würde sagen, dass auch in landeskirchlichen Gottesdiensten, wenn vielleicht nicht wörtlich gesagt wird, nimm Jesus in dein Leben auf oder Jesus rettet, dass wir doch inhaltlich ganz Ähnliches sagen. Also, dass das, was Jesus gelebt hat, dass das für mein Leben von großer Bedeutung ist. Dass es Sinn macht, mein Leben mit dem zu gestalten, was Jesus Christus vorgelebt hat. Dass ich ohne die Liebe Gottes nicht gut leben kann, würde ich für mich sagen. Dass ich im Leben so etwas brauche wie Neuanfänge, Vergebung. Das sind doch alles Dinge, die wir auch sagen, auch wenn wir vielleicht bestimmte Sprachmuster, wenn ich so sagen darf, da nicht verwenden oder nicht so häufig zu hören sind.
Wenn wir nochmal das Thema Sprache anschauen, dann hören wir in unseren Kreisen, in Kirche, in Mission und auch in der Diakonie, das Wort Augenhöhe. Halten Sie es denn für redlich, das Wort Augenhöhe in unserer Branche sozusagen zu verwenden?
Also ich halte es nicht nur für redlich, es zu verwenden. Ich glaube, dass wir es verwenden müssen und dass wir uns immer wieder neu die Frage stellen müssen, was bedeutet Augenhöhe jetzt in einer konkreten Situation? Es ist tatsächlich ja so, dass die Güter dieser Welt sehr ungerecht verteilt sind und dass wir auf der Seite derer leben, wo sie sehr reichlich vorhanden sind und dass Menschen an anderen Orten dieser Erde existieren, sie viel weniger von diesen Gütern haben. Und darüber nachzudenken, wie die Güter in der Welt verteilt sind, bedeutet nicht, dass ich die Begegnung auf Augenhöhe aufgeben müsste. In den allermeisten Fällen ist es ja heute auch so, wenn es darum geht, dass wir auch materielle Güter miteinander teilen, dass nicht hier im Norden irgendwelche Leute entscheiden, was im Süden gut wäre und sozusagen von oben nach unten die Dinge entschieden werden, sondern dass gemeinsam überlegt wird, was tut jetzt Not? Wo können wir Mittel gemeinsam in guter Weise einsetzen? Das zeigt sich ja auch darin, dass inzwischen viele Missionswerke Leitungsgremien haben, wo sie gemeinsam mit den Partnerkirchen auch Missionswerke leiten. Da hat es ja sehr, sehr viele Veränderungen in den letzten Jahrzehnten gegeben. Und insofern glaube ich, dass der Begriff der Augenhöhe ein notwendiger Begriff ist. Ein Beispiel aus der Corona-Zeit ist mir doch sehr vor Augen. Wir waren immer wieder im Gespräch mit den Kirchen. Was bedeutet diese Zeit für uns? Was bedeutet diese Zeit für euch? Und dieser Austausch und das damit verbundene Gebet, dass wir füreinander im Gebet einstehen, habe ich als etwas
erlebt sehr, sehr stark auf Augenhöhe. Und wo ich erlebt habe, auch wir sind angewiesen auf die Fürbitte von unseren Partnerkirchen an anderen Orten dieser Welt. Ich finde, Augenhöhe ist möglich und wir müssen uns immer wieder neu um sie bemühen, trotz oder gerade weil die Güter dieser Welt leider sehr ungerecht verteilt sind.
Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass einige Missionswerke in ihren Leitungsgremien Partner aus dem Ausland ganz normal als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Landeskirche in Deutschland auch richtig ernsthaft Führungspersönlichkeiten aus den Partnerkirchen in Deutschland mitarbeitend haben?
Ja, das wäre mal ein interessantes Projekt. Also wir bemühen uns ja immer, Mitarbeitende aus den Partnerkirchen und aus den Kirchen des Südens zu haben. Und wir haben auch schon über die Frage nachgedacht, dass es tatsächlich bisher nicht gelingt, diese Mitarbeitenden auch in Leitungsgremien zu integrieren. Das hat natürlich auch was mit unserer Struktur zu tun. Uns geht ja alles über Synoden, Kirchenvorstände, Wahlen und so weiter. Insofern, es dauert auch immer eine ganze Zeit, bis jemand in kirchenleitende Funktionen hineinwächst. Aber dass man über diese Frage nachdenken muss, halte ich für sehr berechtigt, weil sie uns auch nochmal Impulse aus eben einer anderen Richtung für unser eigenes Kirche-Sein und für unser kirchenleitendes Handeln geben können.
Das ist ja schon fast eine Vision für die Mission. Könnte da womöglich die EMW voranschreiten und erste Impulse in die deutsche Kirchenwelt hineinzuleiten?
Also die EMW soll ja in guter Weise Austausch und Plattform sein. Insofern, glaube ich, wäre es auch lohnend, mal in der EMW über diese Frage gemeinsam nachzudenken. Wie verstehen wir eigentlich Kirchenleitung? Wie können wir vielleicht auch mal Impulse setzen, dass Kirchenleitung weiter gedacht wird, als wir sie heute wahrnehmen? Also käme auf einen Versuch an. Warum nicht?
Herr Ahrens, ich danke Ihnen jetzt herzlich dafür, dass Sie Zeit für Mission hatten. Bleiben Sie gesund.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten einen Podcast von Evangelische Mission weltweit in Hamburg, dem Dach- und Fachverband von Missionswerken, Kirchen und missionarischen Verbänden und Einrichtungen für die ökumenische und entwicklungsbezogene Zusammenarbeit und für ökumenische Bewusstseinsbildung in Deutschland. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.